Hallo und herzlich willkommen zur Einführung in das Sinfoniekonzert Die Zukunft in unseren Händen, drei Statements zu Europa. Mein Name ist Philipp Aczewski, ich bin Dirigent am Theater Lüneburg und habe dieses Projekt im Beethoven-Jubiläum 2020 für Sie kuratiert. Wenn Sie am 25. Oktober um 17 oder 19 Uhr das große Haus des Theater Lüneburg betreten, um das erste Sinfoniekonzert in der Reihe der Meisterkonzerte zu besuchen, erleben Sie den offiziellen Start der Konzertsaison der Lüneburger Symphoniker. Zum anderen aber auch den Abschluss eines über mehrere Monate gewachsenen Projektes. Das Jahr 2020 wird vermutlich als eine Zäsur in die Chronik des 21. Jahrhunderts eingehen. Das Coronavirus hat unser Leben, unseren Alltag, unser Miteinander auf den Kopf gestellt. Für viele und vieles im bildlichen Sinne den Stecker gezogen. Die Welt wird nicht mehr sein, wie sie vorher war. Wir sind gerade dabei, die sogenannte neue Normalität im Alltag zu organisieren und der Blick in die Zukunft scheint noch komplizierter, als er vorher bereits war. Denn der Klimawandel, die globale Flüchtlingskrise, die Digitalisierung und nun noch die größte Wirtschaftskrise seit der Gründung der Bundesrepublik stellen unsere demokratische Grundordnung vor erhebliche Herausforderungen. Kurzum, wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt auf dem Weg in eine neue Epoche. Auch die Jahre 1789, Beginn der Französischen Revolution, bis 1815, Ende des Wiener Kongresses, markieren einen Epochenumbruch. Menschen sind auf die Straße gegangen, um sich Freiheit und Mitbestimmung blutig zu erkämpfen. Der Kampf dieser Jahre wirkt bis heute in unsere Gesellschaft hinein und Ludwig van Beethoven ist zu einem kulturell-politischen Botschafter für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit geworden. Ich zitiere: Der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven im Jahr 2020 bietet herausragende Chancen für die Kulturnation Deutschland im In- und Ausland. Deshalb ist die Vorbereitung dieses wichtigen Jubiläums eine nationale Aufgabe. Zitat Ende. So hat es sich die Bundesregierung von 2013 bis 2017 in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Wenn wir heute also im Jahr 2020 den Geburtstag Ludwig van Beethovens feiern, geht es um weitaus mehr als um klassische Musik, die Vermittlung sogenannter Hochkultur oder einen Kulturmarkt. Es geht um uns, unsere Gesellschaft und die Frage, wer wir sind und wer wir zukünftig sein wollen. Pathos und Heldentum, charakteristisch für das europäische Lebensgefühl in der Periode zwischen Französischer Revolution und Wiener Kongress. Strahlt Beethovens Symphonik nicht nur dadurch aus, dass sie Elemente französischer Revolutionsmusik in sich aufsaugt und verarbeitet. Vielmehr geht es um Darstellung von Größe, von Schöpferkraft und Raumeroberung schlechthin. So der Musikwissenschaftler Martin Geck. Wir wissen, dass die Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Beethovens Weltbild und künstlerisches Schaffen durchdrangen. Gleichwohl nicht klar ist, ob er wirklich genuiner Anhänger der Revolution war. Sicher wird es aber kein Zufall gewesen sein, dass Beethoven sich in diesen revolutionären Jahren mit dem antiken Stoff des Prometheus auseinandergesetzt hat. Der Prometheus, der den Menschen das Feuer und damit das Licht bringt. Gemeinsam mit dem damals in Wien als Kultfigur geltenden Choreografen Salvatore Vigano entwickelte er ein Szenarium für ein Ballett mit dem Titel »Die Geschöpfe des Prometheus« und verantwortete die Produktion des Wiener Hofburgtheaters mit über 20 Aufführungen. Das Besondere daran, beide Künstler zeichnen ihr eigenes Prometheusbild fernab der gängigen Vorstellung. Der Titan erscheint als Künstler und Erzieher und nicht als Revolutionär. Auch der viel zitierten Verehrung Napoleons liegt ein tieferer Gedanke zugrunde. Es ist vor allem die Genialität Napoleons, die Beethoven bewunderte und mit der er sich identifizierte. Ungeachtet erblicher Privilegien, einzig und allein durch strategisches Genie gelang es dem Feldherrn, sich zum Herrscher Europas aufzuschwingen. Beethoven atmete einen Geist gesellschaftlicher Umwandlung, in dem es nun möglich war, als Individuum durch eigene Leistung in die Gesellschaft hineinzuwirken und diese maßgeblich mitzugestalten. Er war sich seines eigenen musikalischen Genies bewusst und wusste von der Kraft seiner Musik. Dabei verglich er sich selbstbewusst mit Napoleon und anderen Heroen. Wir befinden uns in der Zeit, in der Aufklärung und Romantik aufeinandertreffen, einer Periode der Geschichte, in der das Bürgertum immer selbstbewusster wurde. Gott, vertreten durch weltliche oder geistliche Herrscher auf Erden, machen den Menschen nicht mehr klein. Vielmehr entdeckt der Einzelmensch nun zunehmend seine eigene Würde und setzt sich ins Verhältnis zum großen Ganzen. Die frühen Jahre des 19. Jahrhunderts stehen im Zeichen des Auf- und Umbruchs. Der Theologe Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher bezeichnet in seinen Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern Religion als Anschauung und Gefühl. Eine ziemlich revolutionäre und freiheitliche Haltung im damaligen Kontext. Und die Kunst wird wichtiges Medium eines neuen humanen Selbstverständnisses. Rüdiger Safranski beschreibt das in seiner Monographie Romantik, eine deutsche Affäre, wie folgt. Bei der Kunst kann man lernen, dass die wichtigen Dinge des Lebens, die Liebe, die Freundschaft, die Religion und eben auch die Kunst, ihren Zweck in sich selbst haben, dass sie primär nicht darum sinnvoll sind, weil sie funktional etwas anderem dienen. Die Liebe will die Liebe, die Freundschaft will die Freundschaft und die Kunst die Kunst. Dass dabei auch noch andere Zwecke realisiert werden, ist selbstverständlich, darf aber nicht beabsichtigt sein. Eine berechnende Freundschaft ist keine und eine Kunst um der sozialen Nützlichkeit willen ist auch keine. Zitat Ende. Beethoven ist einer der ersten und mit Blick auf seine Sinfonien vielleicht der größte, der es schafft, mit diesem Kunstverständnis zeitlose Denkmäler der Menschheit zu errichten, die bis heute und durch alle politischen Systeme hindurch strahlen. Bei der Konzertplanung für die Lüneburger Symphoniker haben Generalmusikdirektor Thomas Dorsch und ich überlegt, wie man sich zu diesem Beethoven-Jubiläum 2020 verhält. Wie feiert man eigentlich 250-jährige Geburtstage von Riesen? Uns war schnell klar, dass der künstlerische Anspruch nicht in der Reproduktion liegen kann. Wenn wir den beethovenschen Geist ernst nehmen und uns zu einer echten Fortschreibung von Traditionen als Kulturorchester bekennen, dann muss es genau wie vor 250 Jahren auch heute noch Anspruch sein, Antworten auf unsere heutigen Fragen zu suchen. Die Kunst ist der Spiegel der Gesellschaft und als Theater und Orchester haben wir die Möglichkeit, einen Resonanzraum zur Verfügung zu stellen, in dem gesellschaftsrelevante Themen zum Klingen kommen und bestenfalls in die Gesellschaft zurückstrahlen. So haben wir uns entschieden, erstmalig mit einem Spezialensemble für neue Musik zu kooperieren. Das Ensemble Broken Frames Syndicate aus Offenbach ist im doppelten Sinne ein junges Ensemble. Gegründet haben sich die jungen Musiker als ehemalige Akademisten des renommierten Ensemble Modern, echte Spezialisten für zeitgenössische Musik. Sie erleben also einen Schulterschluss eines Ensembles der freien Szene mit einem institutionell geförderten Kulturorchester eines Stadttheaters. Darüber hinaus waren wir neugierig, wie wohl die eingangs beschriebene Umbruchszeit in das 21. Jahrhundert, gerade mit Blick auf Europa, von jungen KomponistInnen erlebt und empfunden wird. Josephine Stevenson, Janeta Rychewska und Claudio Panariello konnten wir beauftragen, ein musikalisches Statement zu Europa zu komponieren. Besonders interessant ist dabei die Perspektive der KünstlerInnen. Stammen sie gebürtig aus Frankreich, Polen und Italien? Welche Bedeutung hat der Europäer Beethoven heute noch für junge MusikerInnen? Last but not least, ein weiterer Partner unseres Beethoven-Projektes ist die Musikschule der Hansestadt Lüneburg. Im Vorfeld des Sinfoniekonzertes konnten wir mit großzügiger Unterstützung des Lüneburgischen Landschaftsverband und dem Förderkreis der Musikschule der Hansestadt Lüneburg einen Workshop zum Thema zeitgenössische Musik mit den MusikerInnen des Ensembles Broken Frame Syndicate und SchülerInnen der Musikschule realisieren. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Lothar Nierens, stellvertretend für die Musikschule der Hansestadt Lüneburg. Falls Sie diese Einführung bereits vor dem Konzerttag hören, empfehle ich Ihnen die Matinee zu diesem Projekt am Sonntag des Konzertes um 11.30 Uhr im Forum der Musikschule. Hier werden unter anderem die erarbeiteten Ergebnisse aus dem Workshop präsentiert. Im Folgenden möchte ich mit Moritz Schneidewend, Mitbegründer und künstlerischem Leiter des Ensembles Broken Frame Syndicate und Solist am Abend, kurz ins Gespräch kommen. Lieber Moritz, bei vollem Bewusstsein, welche Katastrophe die aktuelle Corona-Krise für Kunst- und Kulturschaffende existenziell darstellt, erlaube ich mir trotzdem einmal die Frage positiv zu formulieren. Welche Chancen siehst du durch den Corona-Einschnitt? Wie könnte bzw. sollte Kultur für dich danach aussehen? Was wünschst du dir persönlich?
In der Tat stellt die durch Corona veränderte Situation natürlich eine existenzielle Krise für die Kreativwirtschaft dar, ganz besonders für alle freischaffenden Künstler und KünstlerInnen. Es ist klar, dass eine Rückkehr zur gewohnten Normalität auf sich warten lassen wird. Die Chance liegt aber wohl darin, dass wir heute in der Lage sind, einiges Grundsätzliches umzugestalten und so die Weichen für die Zukunft stellen zu können. Gleichzeitig sehe ich, dass quasi aus der Not heraus inzwischen viele neue künstlerische Ideen und Impulse vor allem aus der freien Szene kommen. Besonders in kleinbesetzten kammermusikalischen Projekten liegt sehr, sehr viel Potenzial, finde ich. Nur schaffen diese es eher selten auf die großen Bühnen. Ich würde mir wünschen, dass dieses kreative Potenzial gesehen wird, dass in Zukunft innovativer programmiert wird und sich die Strukturen des etablierten Musikgeschäfts öffnen. Deshalb freue ich mich aber ganz besonders über die Kooperation mit dem Theater Lüneburg jetzt, wo wir mit unserem gemeinsamen Projekt schon sehr, sehr weit gegangen sind und wo offensichtlich sehr viel gelungen ist.
Bei der Auswahl der Komponistinnen habt ihr von Seiten des Ensembles Menschen vorgeschlagen, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten würdet. Josephine Stevenson hat einen kleinen Prolog geschrieben, der sich auf die Prometheus-Ouvertüre von Beethoven bezieht. Was zeichnet Josephine in deinen Augen aus? Warum glaubst du, dass generell alle drei interessant für unser Projekt sind?
Es ist total spannend, gleich mehrere KomponistInnen mit neuen Werken gegenüberstellen zu können. Das zeigt für mich die Diversität der aktuellen Musikszene. Josephine Stevenson zum Beispiel, die haben wir als Ensemble während eines Projektes in Hamburg kennengelernt. Da gab es dann sofort eine starke, sowohl zwischenmenschliche als auch musikalische Verbindung. Josephine ist nicht nur Komponistin, sondern auch eine gefragte, sehr aktive Sopranistin. Ich glaube, deshalb spielt vor allem das Lyrische für sie eine große Rolle in ihrer Musik, also die gesangliche, melodische Linie, was ja für zeitgenössische Musik nicht immer selbstverständlich ist. Ihr Werk wird Beethovens Prometheus-Ouvertüre in einen ganz neuen Kontext setzen und unsere Hörgewohnheiten so hoffentlich ändern.
Du selber wirst am Abend Solist an der Klarinette bei Janeta Rydzewskas Konzert für Klarinette, Perkussion und Orchester sein. Was sind denn die speziellen Herausforderungen, eine solche Uraufführung zu spielen? Wo liegen denn die Unterschiede in der Auseinandersetzung mit einem zeitgenössischen im Vergleich zu einem klassischen Werk?
Natürlich ist es etwas ganz Besonderes, ein Solokonzert quasi auf den Leib geschrieben zu bekommen. Da steht man schon im Entstehungsprozess des Stückes mit der Komponistin in Kontakt, was mit Janeta besonders spannend ist, weil auch sie Klarinette studiert hat. Bei der Uraufführung eines Werkes geht es dann vor allem darum, natürlich neben dem Meistern aller technischen, spieltechnischen Hürden erstmal, einen eigenen Zugang und einen eigenen Weg durch das Stück zu finden. Das ist eine grundsätzlich andere Herangehensweise ans Musikmachen, finde ich. Oft viel kreativer, viel abenteuerlustiger und mich persönlich macht das sehr frei. Auf der anderen Seite beeinflusst das aber auch meinen Zugang zu den Klassikern. Am Ende geht es aber, glaube ich, viel mehr um die Haltung, wie wir Musik machen und Musik präsentieren möchten, als um die Frage, alt oder neu.
Claudio Panariello bezieht sich in seinem Werk explizit auf Beethoven. Welche Bedeutung hat Beethoven aus deiner Sicht heute eigentlich noch?
Beethoven zeichnet sich für mich durch seine Kompromisslosigkeit und vor allem seine Radikalität aus. Er hat in seinen Werken immer wieder mit Konventionen gebrochen, Neues gewagt und neue Formen entwickelt. Und es ist genau das, was wir als Ensemble heute versuchen: Grenzen im Musikbetrieb aufzuzeigen und Wege zu finden, diese zu überwinden. Genau hier entsteht dann auch die Verbindung zu den 3-Uhr-Aufführungen. Claudio Panariello zum Beispiel, der stellt sich ganz konkret die Frage, wie der hörgeschädigte Beethoven seine eigene Musik heute gehört hätte. Und so hat er auch für dieses Orchesterwerk mit Streichtrio Fragmente der 7. Beethoven-Sinfonie mit spezieller Software analysiert und so bearbeitet, dass wir uns heute vorstellen können, was durch ein modernes Hörgerät bei Beethoven angekommen wäre.
Liebes Publikum, da das Konzertprojekt ursprünglich für April als Meisterkonzert 4 der vergangenen Spielzeit vor Corona geplant war, mussten wir es nun den neuen Bedingungen anpassen. Das hat leider zur Folge, dass es nicht möglich ist, alle 3-Uhr-Aufführungen jeweils um 17 und 19 Uhr zu hören. Sie sind auf beide Konzerte aufgeteilt. Dem Konzert- und Hörerlebnis wird es nicht zum Nachteil sein, da beide Konzerte eine ausgewogene Dramaturgie besitzen. Wir sind glücklich, dass wir dieses Projekt nun doch realisieren können, oder um es mit Beethoven zu sagen, wir wollen dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederbeugen soll es uns gewiss nicht.